Wir kommen zum Richter von Kapitel 1, zum zweiten Teil, oder was heißt zweite Teil, eigentlich zum Schlussteil. Da spielt einmal eine große Rolle, geistlich. Und zwar, ich lese uns Richter 1, ab Vers 27 bis zum Ende vom Kapitel. Manasse aber vertrieb die Einwohner von Beth-Shean und seinen Dörfern nicht, auch weder diejenigen von Taenach und seinen Dörfern, noch die Bewohner von Dor und seinen Dörfern, noch die Bewohner von Jibleab und seinen Dörfern, noch die Bewohner von Megiddo und seinen Dörfern, sondern es gelang den Kanaanitern, in demselben Lande zu bleiben. Als aber Israel erstarkte, machte es die Kanaaniter fronpflichtig. Aber vertreiben konnte er sie nicht. Auch Ephraim vertrieb die Kanaaniter nicht, die zu Geser wohnten, sondern die Kanaaniter blieben in Geser unter ihnen. Sebulon vertrieb die Bewohner von Kidron nicht, auch nicht die Bewohner von Nahalol. Daher wohnten die Kanaaniter unter ihnen und wurden fronpflichtig. Aser vertrieb die Bewohner von Akko nicht, auch nicht die Bewohner von Sidon, Achelab, Achsib, Shelba, Afik und Rechob. Sondern Aser wohnte unter den Kanaanitern, die im Lande blieben, denn man vertrieb sie nicht. Naphtali vertrieb weder die Bewohner von Beth-Shemes noch die Bewohner von Beth-Anat, sondern wohnte unter den Kanaanitern, die das Land bewohnten. Aber die Bewohner zu Beth-Shemes und Beth-Anat wurden ihnen frontpflichtig, und die Amoriter drängten die Kinder dann auf das Gebirge zurück und ließen sie nicht in die Ebene herabkommen. Und es gelang den Amoritern, in Ha-Heres, in Ayalon und in Sa'albim zu bleiben, aber die Hand des Hauses Josef wurde ihnen zu schwer und sie wurden frontpflichtig. Und das Gebiet der Amoriter zog sich vom Skorpionensteig von Sela an aufwärts. Wir haben ja im Buch der Richter das Buch des Abfalls. Und wir haben das letzte Mal ja gesehen, faszinierend, wie Josef, der ja Bild ist für die wahre Gemeinde, ist genauso wie Judah. Judah, die priesterliche Gemeinde, Josef, die geweihte Gemeinde. Und Josef hat, haben wir das letzte Mal gesehen, er hat dieses Bethel, das Haus Gottes, gebaut, also hat Gemeindearbeit getrieben. Das ist übersetzt in die heutige Zeit praktisch die Situation. Jetzt haben wir plötzlich etwas. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist in diesen Texten. Die Texte wechseln dauernd. In diesen ganzen Texten im Buch Richter hast du dauernd Licht und Schatten nebeneinander. Und die Dinge, die passieren an Negativem, sind immer kleine Dinge. Wir haben es ja das letzte Mal gesehen, zum Beispiel bei Benjamin, wie diese kleinen Sünden, die er duldet, langfristig zur Bombe werden und ihn nachher zum Fall bringt. Und jetzt plötzlich stellt man etwas fest, ihr müsst euch vorstellen, Israel ist im verheißenen Land, das heißt, es entspricht dem Zustand eines Gläubigen, wenn ein Gläubiger wiedergeboren ist, er ist geistlich gewachsen, er hat Erkenntnis vom Wort Gottes her, er führt ein normales Leben als Gläubiger, das heißt, da ist eine gewisse Stabilität eingetreten. Deshalb ist die Situation in Richter 1, er hat seine Berufung angetreten als Gläubiger, er dient Gott, das ist eigentlich alles normal. Jetzt stellt man fest, da hat sogar jetzt Stimme wie Josef, die baut das Haus Gottes. Die baut richtig Gemeinde mit allem drum und dran. Dass man sagen könnte, blühende Gemeindearbeit. Aber jetzt kommt etwas und das ist erschütternd. Und das ist eigentlich das Erschütternde bei der ganzen Sache. Wir treffen in dem Kapitel auf Manasse und auf Ephraim. Und Manasse und Ephraim sind die Kinder von Josef. Das ist eine absolute Segenslinie. Wir treffen auf Sebulon. Der gehört zu den Stämmen Israels, die nicht von der Magd geboren wurden, sondern von den richtigen Frauen Jakobs. Das ist praktisch eine Segenslinie. Wir treffen dann auf Aser, der ist allerdings von der Magd geboren, das ist eine Negativlinie. Genauso treffen wir dann auf Naphtali, auch von der Magd geboren. Und wir treffen auf dann den schlimmsten Stamm Israels, den Stamm des Abfalls, der Stamm, von dem ich persönlich glaube, dass der Antichrist herkommen wird. Und dann im Schluss treffen wir wieder auf Josef, zusammenfassend auf diesen absolut an dieser Schrift rundweg positiv dargestellten Stamm. Was jetzt interessant ist, wir haben hier 1, 2, 3 absolute Segenslinien, mit Josef kommt die vierte im Schluss, wir haben dazwischen letztendlich böse Linien, fast Fluchlinien in der Schrift, aber was auffällt, bei allen diesen, sie tun alle dasselbe. Das heißt, es passiert ihnen alle im Prinzip dasselbe. Was auch interessant ist, diese alten Bewohner des Landes, die kommen nicht zur Herrschaft. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, das alte Leben kommt nicht zur Herrschaft, sondern die alten Bewohner sind fronpflichtig. Das heißt, man hat die im Griff. Das entspricht dem Leben eines Gläubigen, wo das Alte noch da ist, innerlich, in der Gesinnung, in den Interessen, da ist alles noch da, aber es bricht nicht aus. Das heißt, es kommt zu keiner Sünde. Es kommt auch nicht zum Ausbruch. Man sieht zwar, das ist immer noch das Alte da, das wird nicht ausgerottet, aber es ist unterschwellig da und wird beherrscht vom Gläubigen. Jetzt könnte man ja glauben, nachdem er das beherrscht, ist es ungefährlich. Aber wir werden dann im Lauf des Buches Richter sehen, dass es mörderisch gefährlich ist. Dass genau diese alten, nicht vertriebenen Bewohner des Landes unter anderem zum Fallstrick werden. Und das Schlimme ist, selbst Manasse, Ephraim und auch Sebulon, die Segenslinie, hat solche alten Dinge, die letztendlich nicht ausgerottet werden. Und das ist eigentlich das Thema von unserem heutigen Teil vom Buch Richter. Und zwar, es gibt Dinge, die muss man ausrotten. Es gibt Dinge, die tun nicht viel, wenn man sie nicht ausrottet. Es gibt aber geistliche Dinge, die muss man absolut ausrotten, sonst haben wir keine Ruhe auf Dauer. Und das Schlimme ist, wenn dann ein böser Angriff kommt, das heißt eine schlechte Zeit, dann brechen diese Dinge, die vom Wort Gottes her ausgerottet gehören, dann brechen sie aus. Und mit einem Schlag wunderst du dich, dass ein Gläubiger, der vollständig Gott gedient hat, vollständig hingegeben war, mit einem Schlag am Rand des Abfalls steht. Und dann verstehst du die Welt nicht mehr und sagst, ja, wie kann es diesem oder dieser Geheiligte passieren? Auch kein Problem. Es kommt von der Tatsache, dass sowohl die Segenslinie als auch die Fluglinie letztendlich ein Problem hat. Und zwar, man kann bestimmte Neigungen, kann man beherrschen. Und ich möchte etwas betonen, die Beherrschung, die menschliche Beherrschung, zum Beispiel von Charakterschwächen, von sündhaften Veranlagungen, wenn man die mit der eigenen Kraft, mit dem eigenen Charakter beherrscht, das ist genau das, was hier passiert. Das Beherrschen mit der eigenen Kraft, das hilft, das ist überhaupt keine Frage, das hilft kurzfristig, diese Dinge in den Griff zu bekommen. Das heißt, die alten Einwohner des Landes fronpflichtig zu machen, meine alten Neigungen. Aber das hilft nicht, wenn man in die Krise kommt. Dann wischt der Teufel, wenn der Mensch einmal schwach wird, geistlich, dann wischt der Teufel diese angebliche Stärke im Fleisch, wischt er weg mit einem Schlag und dann plötzlich brechen diese alten Dinge aus. Und aus dem Grund lehrt die Bibel, dass man diese Dinge ausrotten muss. Und das Drama, das sich hier abspielt, dass selbst schon Manasse und Ephraim, die Geistiger, in dem Fall Nachfahren Josefs, also hier natürlich im Fleisch die echte Kinder Josefs, aber es entspricht einer absoluten Segenslinie, dass die den gleichen Fehler machen wie zum Beispiel ein Dan. Obwohl, Dan ist schlimmer, sieht man nachher. Aber sie machen den gleichen Fehler wie ein Asser, sie machen den gleichen Fehler wie Naphtali. Du siehst, es ist die gleiche Inkonsequenz in der Ausrottung bestimmter Linien. Und in dem Moment, wie sie diese Linie nicht ausrottet, dieses Alte, geht sie eine Gefahr ein. Und es ist hochinteressant, zum Beispiel Manasse, Ephraim, Sebulon, Asser, auch Naphtali und Dan, auch Josef zu beobachten, die Orte, die hier Gott vorgegeben hat. Wenn man die mal beobachtet, dann stellt man etwas ganz Interessantes fest. Diese Orte betreffen teilweise die guten Dinge des Reiches Gottes, das heißt die gesegneten Dinge, und sie betreffen die bösen. Das heißt für uns, diese, ich sag's mal, alte Bewohner des Landes können sowohl ihre geistliche Segenslinie da sein, als auch ihre Fluglinie. In beide Dinge können sie aufkreuzen und können ausbrechen, wenn es entsprechend schlecht läuft. Ich habe das einfach mal angeguckt, ich habe es einfach auch drüber geschrieben. Wenn man lässig wird, die alte Bewohner zu vertreiben, sie nicht ausrottet, dann muss man sich etwas bewusst sein. Dann wird langfristig die Wurzel gelegt für den Kampf auf allen Ebenen. Irgendwann kommen sie. Nur Frage der Zeit. Es gibt da ein Gleichnis von den Araber. Das ist gar nicht dumm. Das ist oft wie so Kinderheftchen drin, das ist aber für Erwachsene im Prinzip. Da wird erklärt, da ist ein Araber gewesen, der sein Kamel so sehr gemocht hat, dass er ihm erlaubt hat, manchmal den Kopf reinzustrecken vom Zelt. Und das ist dann immer ganz langsam gegangen. Zuerst hat das Kamel den Kopf reingestreckt, dann hat es die Füße reingestreckt, der mochte das Kamel, hat es dann gelassen. Und am Schluss war es dann so, dass das Kamel im Zelt geschlafen und der Araber war draußen. Und so geht es geistlich. Diese Dinge sehen vollkommen harmlos aus. Es sind die kleinen Füchse. Dass er mich aber richtig versteht, ich rede nicht immer Perfektionismus, das Wort. Das meine ich nicht. Sondern ich meine einfach, dass es geistliche Dinge gibt, vom alten Leben her, die muss ich ausrotten. Die muss ich ausrotten. So Veranlagungen. Wenn ich die nicht ausrotte, dann kommen sie irgendwann. Wisst ihr, wann sie kommen? Spätestens, wenn es mir schlecht geht. Dann kommen sie. Spätestens dann sind sie da. Dann brechen sie aus. Und dann ist in der Regel keine geistliche Kraft da, sich zu wehren. Und dann geben wir wieder einen Schritt die Treppe geistlich runter. Und wenn er das Buch Richter, er muss nur die letzte Seite aufschlagen, dann sieht er wohl letztendlich dann die Leute, zum Beispiel Benjamin, gelandet sind. Dort landen wir dann. Entweder im Abfall oder am Rand des Abfalls. Aber die Wurzel wird immer gelegt beim Gläubigen, weit, weit vorher. Wie das aussieht, wo die Gefahren sitzen, das sehen wir jetzt in dem Buch. Einfach, wo die Gefahrenquelle sitzen. Manasse, absolute Segenslinie. Das heißt, jetzt übersetzt in die heutige Zeit. Wo ist im Leben eines hingegebenen, gesegneten, Gläubigen eine Gefahrenquelle? Wo? Und da sieht man und staunt, wo die sitzt. Da kommt man gar nicht drauf. Es heißt hier bei Manasse, er vertrieb die Einwohner von Bet-Shean und seinen Dörfern nicht. Das heißt, er hatte einen Punkt, war er lässig. Wisst ihr, wo die Lässigkeit ist? Hebräer 4,1. Und zwar, da geht es darum, Bet-Shean heißt, wenn man es übersetzt, das deutsche Haus der Ruhe. Das heißt, es geht darum, die Ruhe in Christo war bei diesem Manasse, bei diesem gesegneten Stamm, war anfällig. Das heißt, da war ein alter Bewohner bei der Ruhe in Christo. Dort war er Anfälligkeit. Die heißt zum Beispiel Hebräer 4,1. So lasst uns nun fürchten, dass nicht etwa, während doch eine Verheißung zum Eingang in seine Ruhe hinterlassen ist, jemand von euch als zu spät gekommen erscheine. Wisst ihr, wo da die Falle sitzt? Man sieht es dann in Vers 4. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Nicht umsonst sagt dann Vers 12, das Wort Gottes Geist und Seele trennt. Das heißt Geistliches und Fleischliches. Und zwar, da ist jetzt ein ganz großes Problem. Da ist ein Gläubiger, der die Ruhe in Christo kennt. Dort sind aber alte Bewohner und die treibt er nicht aus. Wisst ihr, was das Ganze einfach ist? Das ist eine Charakterveranlagung, so eine gewisse phlegmatische Ader, wo man letztendlich die Ruhe in Christo mit der eigenen Seelenruhe, die man einfach vom Charakter her hat, verwechselt. Die verwechselt man. Und dann beginnt man auf dieser Ruhe, auf eigenen Werken, auf seiner eigenen Charakterveranlagung, beginnt man letztendlich sein geistiges Leben aufzubauen. Und die Bibel sagt aber hier im Hebräerbrief ganz klar, das Wort Gottes hätte nicht davor bewahrt, indem es Geist und Seele geschieden hätte, indem es mir gezeigt hätte, was nämlich wirkliche Ruhe in Christo ist und was einfach mein Charakter ist. Wisst ihr, nicht jede Ruhe ist Ruhe. Es gibt eine Ruhe, das ist die Ruhe vom Sturm. Das ist die Ruhe, wo man einfach vom Charakter her ruhig veranlagt ist und keine Not hat. Sagt aber überhaupt nichts, ob das Geistliche die Ruhe in Christo ist. Und das ist ein Punkt, wo man die alten Einwohner vertreiben muss. Wenn jemand wirklich eher, sagen wir, völlig stabil innerlich und phlegmatisch veranlagt ist, dann soll er bitte gucken, ob er wirklich gelernt hat, in die Ruhe in Christo durchs Blut Jesu einzugehen. Ob er sich wirklich völlig allein auf den Herr und auf sein Blut verlässt, oder ob er, wie es in Vers 4 geschrieben steht, noch heimlich praktisch Werke tut, indem er sich auf seine eigene Charakterstärke verlässt. Wenn er das tut, dann kann er noch so ein gesegneter Mann oder noch so eine gesegnete Frau sein, dann wird hier ein alter Bewohner in der Ruhe sich einnisten und spätestens, wenn es mal wirklich kracht, dann kommt er plötzlich an einen Punkt, wo er es nie gekannt hat, bricht Panik aus bei diesen Gläubigen. Die kommen dann, sind total erschüttert. Ich habe es erlebt bei Gläubigen, die ins Krankenhaus mussten. Die kamen aus dem Krankenhaus raus, hatten keine Heilsgewissheit mehr. War zerstört. Da hast du plötzlich mal gedacht, was, da war was irgendwie komisch. Die haben dann oft Monate gekämpft, bis sie wieder gelernt haben, dann wirklich doch der Herr in die Ruhe in Christo einzugehen. Ist dann hier schon ein Punkt, wo man aufpassen muss. Man muss immer gucken, ist meine Ruhe, die ich innerlich habe, vom Herrn? Oder bin ich selber?
Wisst ihr, ich habe das Problem nicht, ich habe keine Ruhe innerlich. Ich bin wie ein aufgedrehter Orgel, bei mir läuft es immer. Das heißt, von daher, ich habe nicht das Problem, bin ich dankbar, ich habe andere Probleme. Aber es gibt Leute, die Ruhe in sich selber. Das ist nicht schlecht, aber es ist nicht die Ruhe in Christus. Man muss hier aufpassen, dass man nicht aus dieser falschen Ruhe heraus plötzlich in eine Art Werksgerechtigkeit hineinrutscht und dann letztlich von dieser eigenen Ruhe aus Gott dient. Da wartet der Teufel nur eine Zeit, dann schießt er drauf. Nur auf Frage der Zeit. Das nächste, Manasse, ich möchte betonen, Segenslinie. Was dieser Manasse dann auch nicht vertreibt, das sind die Bewohner von Taenach, von der Festungsmauer. Das heißt, da ist keine Kampfbereitschaft. Da ist eine Festungsmauer, das heißt, seine Verteidigungslinie. Seine Absonderung, seine Verteidigungslinie, wo er kämpfen muss, Epheser 6, Vers 10, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Da ist keine Kampfbereitschaft. Das heißt, da ist eine gewisse Passivität. Wisst ihr, und das hängt miteinander zusammen. Wenn ich eine eigene Ruhe habe, dann empfinde ich ja auch keinen Angriff. Dann nehme ich ja keine Abwehrhaltung ein. Und dann wunderst du dich plötzlich wie Gläubige, die immer ganz ruhig und sachlich waren und nie Probleme hattet, mit einem Schlag fast umkippt, geistig und plötzlich in Sünde fallet und du wunderst dich, was herkommt. Da war die eigene Ruhe falsch. Und dann letztendlich haben wir aus dem Grund gar keine Front aufgebaut, hat gar nicht geistlich gekämpft. Man hat gar nicht gesehen, dass kracht. Ich kenne das andere, wo es nur noch kracht, Tag und Nacht ist und das andere Extrem. Aber ich weiß ehrlich gesagt inzwischen nicht, was besser ist. Also mir ist inzwischen lieber, wenn du Aufrechnung hast, als wenn du so verdächtige Grabesruhe da hast. Aber ihr merkt, das hängt zusammen mit dem Manasse, da ist ein gesegneter Mann, da war Ruhe. Aber überall waren die alten Bewohner, die waren bei der Ruhe und bei dieser Festungsmauer. Wisst ihr, jetzt kommt das nächste. Tor, die hat auch nicht vertrieben. Und das hat alles den gleichen Charakter. Haus der Ruhe, Festungsmauer, Wohnung. Dort, wo er in Christus ruhen sollte, ruht er nicht in Christus, sondern in seinem eigenen Wesen. Das ist genau das Gleiche. Bleibet in mir. Die Ruhe im Herrn, das ist nicht die Ruhe im Herrn, sondern das ist ein Charakter, der einfach gelernt hat, in sich selber zu ruhen. Also der vertreibt da die Bewohner nicht. Der sagt einfach, ich habe meine Ruhe und damit ist er zufrieden. Ob die Ruhe vom Haus Gottes kommt, wirklich von der Stellung in Christo, ob er hier wirklich so gekämpft hat, dass die Feinde ihn nicht angehen können, ob er wirklich in der Wohnung, in der Stellung in Christo ist, oder ob einfach sein eigenes, wie soll ich sagen, sein eigenes Leben lebt, sein charakterlich sicher moralisches und auch stabiles Leben, das ist ja keine negative Verlagerung. Das interessiert ihn nicht, das ist eine Form von mangelnder Wachsamkeit, die sich hier bei Manasse abspielt. Und aus dem Grund hat er hier alte Bewohner. Und das macht er nicht einmal. Oder nicht, sondern er beherrscht sie sogar. Wisst ihr, da ist negativ, da ist nach Hause nichts Negatives. Diese alten Bewohner, die man hat keinen Ärger. Und da steht auch ganz seltsam dann in Vers 27 gegen Ende, es gelang den Kananiter in demselben Lande zu bleiben. Das ist eine Passivität, das ist ein Gelingen. Wisst ihr, da findet kein Kampf statt, dass da Konfrontation ist, sondern es gelingt denen einfach. Die schmuggelt sich heimlich rein in das Leben eines Gläubigen. Durch eine falsche Ruhe in Christus. Und der nächste Ort, wo er versagt, ist Liblehem. Das heißt, das Volk schwindet hin. Und da steht ganz einfach in der Schrift, der Herr sagt, es sind wenige. Einmal sagt die Bibel, die Heiligen haben abgenommen. Das heißt, ihr müsst es einfach euch so vorstellen, der Mensch, dieser Manasse, wenn man jetzt sagt, das ist ein Beispiel für einen Typus von Gläubiger, dieser Mensch, der kann auch mit leben, dass im Reich Gottes weniger getan wird. Macht er was? Der hat eine Ruhe, die nicht aus Christus kommt. Der hat einen Sieg, der auch nicht aus Christus herauskommt. Der ruht in sich selber statt in Christus und aus dem Grund kämpft er auch nicht. Und aus dem Grund hat er auch keine Dynamik. Aus dem Grund geht er nicht vorwärts geistlich. Er greift nicht an, weil er es gar nicht nötig hat. Das ist alles in Ordnung. Und da merkt er gar nicht, wie letztendlich die Heiligen schwinden. Das heißt, wie hier unterm Strich für das Reich Gottes nicht mehr alles getan wird, wie das Reich Gottes Mangel leidet, merkt er gar nicht. Interessiert auch nicht, bösartig nicht, sondern merkt es gar nicht. Das Problem beim Manasse ist, dass er es gar nicht merkt. Da sagt ich doch alles recht. Oh, ich ruhe im Herrn und ist alles wunderbar. Und wo ist dein Kampf? Kampf, ah, meine Festungsmauer steht, ich bin in völliger Sicherheit. Ja, was tun wir vor der Herrn? Weiß ich dienen Herrn schon lange, ist alles in Ordnung. Solche Aussage kriegst du dann von solchen Gläubigen. Und ich sage es mal vorsichtig, das sind dann in der Regel Menschen, die sind sehr angenehm. Die haben auch selber keinen Ärger, die machen auch Dritte keinen Ärger, die machen niemand Ärger, das sind nicht die angenehmsten Leute. Aber die sind gefährdet. Die sind gefährdet. Da geht es mir im tiefsten immer um die Menschen selber, dass die nicht in eine Falle laufen. Irgendwann kommen die alten Bewohner. Und dann sieht man ganz deutlich, dass die wahre Ruhe in Christo gar nicht erkannt wurde. Und dann kracht's. Megiddo, da ist auch kein Sieg. Erhabenheit, Gott. Jetzt kommt das Interessante. Wenn man mal Manasse genau beobachtet, seht ihr, dass das alles zusammenhängt. Sie zieht Gott auf die menschliche Ebene herunter. Das ist das Interessante. Das heißt, Gott ist für sie einfach da. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Sie brauchen ihn aber in Wirklichkeit, um in der Ruhe zu sein, um Sieg zu haben, um letztendlich Gott zu dienen. Sie brauchen ihn in der Tiefe nicht. Sie sind nicht abhängig. Das heißt, damit schwindet die Erhabenheit Gottes. Sie sind nicht mehr wie kleine Kinder in der völligen Abhängigkeit, wo auf Gott angewiesen sind, sondern sie können selber. Also, und das ist das Drama. Und in dem Moment geschieht ein Gottesdienst im Fleisch. Und in dem Moment passiert etwas, da kommen die alten Bewohner langsam zurück und irgendwann im Laufe der Zeit kommt auch das Fleisch, Galater 5,19, kommt dann langsam im Leben dieser Menschen zurück. Und die hat immer noch die Ruhe, weil die Ruhe hat ja nichts mit geistlichen Dingen zu tun, das war ihre Ruhe. Das sind aber trotzdem wiedergeborene Gotteskinder mit allem drum und dran. Aber da ist eine Täuschung. Da ist eine Täuschung, man verwechselt seinen Charakter mit der Ruhe in Christus. Das ist ein Drama. Weil jemand nasse, gesegneter Stamm war. Und da wird es verwechselt. Und da wird langfristig eine Bombe gelegt. Und wenn es zur Krise kommt, das kann man jetzt drüber streiten. Man kann streiten, ob es richtig war, dass der halbe Stamm Manasse nicht über den Jordan gegangen ist. Aber es ist leider nicht drüber gegangen. Das müssen wir einfach mal feststellen. Merkt ihr was? Da ist schon so eine gewisse, wie soll ich sagen, so eine Anfälligkeit ist in dem Stamm drin für solche Dinge. Für so Halbheiten. Für so eigene Wege, für einen eigenen Gottesdienst. Man dient Gott, wie man will. Man hat ja die Ruhe. Schon in Ordnung, wir sind zufrieden über mir, dann auf der anderen Seite. Ich sage, man kann es geistlich so oder so sehen, ob es richtig war oder falsch. Aber hier ist eine gesegnete Linie, es sind gesegnete Gläubige, die letztendlich auf einem Pulverfass sitzen und es nicht merken. Und erst die Krise wird es offenbaren. Das Problem. Und diese alte Linie, die sollte man ausrotten. Wenn jemand charakterlich so veranlagt ist, dann müsst ihr diese Dinge ausrotten, dass er wirklich in Christus ruht. Da kann man dann ruhig einmal beten und sagen, Herr Jesus, wenn ich wirklich so phlegmatisch veranlagt bin, dass ich hier nicht merke, was die Ruhe in dir ist und was meine eigene Ruhe ist, dann zerstör du eine Zeit lang oder nimm mir eine Zeit meine eigene Ruhe weg, dass ich lerne, deine Ruhe zu suchen. Und dann kommt Hilfe. Aber das ist die perfekte Täuschung. Dieser Ephraim, der andere, sind ja die Gesegneten des Herrn, Ephraim und Manasse. Die kehren eigentlich untrennbar zusammen. Und das ist was ganz Interessantes. Dieser Ephraim hat nur an einer Stelle letztendlich ein Problem bei Gescher. Und Gescher heißt Abgeschnittener. Das heißt, die verhungert und verdurstet im geistlichen Bereich. Ist aber mit Manasse zusammen zu sehen. Das sind praktisch, ich sag's einmal so, geistliche Zwillinge. Und bei denen passiert jetzt was. Bei denen passiert das, was bei Manasse keine große Auswirkung hat, bewirkt bei Ephraim, dass sie langsam geistlich immer mehr abbauen und es nicht merken. Schon ein Riesenproblem. Dass man langsam geistlich verhungert. Dass die Stellung in Christo, die Zufuhr, der Zufluss von frischem Leben, dass der kaputt geht. Ist euch klar, dass Evangelium nichts Statisches ist. Das ist kein Tisch, ist nichts Festes, sondern pulsierendes Leben.
Das heißt, ich brauche die ganze Zeit von meinem Jesus. Darum bringe ich nämlich eine Rebe am Weinstock, brauche ich die ganze Zeit von meinem Haupt, von meinem Jesus, Zufuhr durch den Heiligen Geist. Ich brauche dauernd Zufuhr durch den Heiligen Geist. Ich verbrauche dauernd Kraft. Wisst ihr, mein geistliches Leben äußert sich durch Beten, durch Bibellesen, durch Gemeinschaft mit dem Herrn, durch Zeugnisgeber, durch meinen Dienst. Das heißt, ich bin dauernd ihre lebendige Beziehung. Und durch die lebendige Beziehung wird meine Kraft dauernd aufgebraucht und aus dem Grund brauche ich dauernd Nachschub. Jetzt kommt halt das Problem, wenn man ist wie Manasse und Ephraim, dann merkt man das gar nicht, wenn man ja da so einen eigenen Bereich hat, der vollkommen stabil ist. Und dann kann es passieren, bei dem bisschen, was man geistlich hat, da geht man noch langsam in eine Situation, wo man unterernährt wird und sogar verhungert. Brutal. Wisst ihr, das sind keine böse Stimme. Das sind die Gesegneten des Herrn, das sind oft gesegnete Gotteskinder, die mit dem Herrn etwas erlebt haben und dann im Teufel in die Falle des eigenen Charakters gehen. Schlimm. Recht schlimm. Es tut ja weh, wenn es Manasse und Ephraim ist. Die legitime Nachfolger Josefs. Von Gott erwählte Stimme, die im Gegensatz zur anderen Stimme von Gott ausdrücklich erwählt sind. Als die, wo nicht die erste Generation, sondern die zweite nimmt und erwählt. Gesegnetste Menschen, geistlich gesehen. Und dann so eine, ich sag's mal, so eine primitive Falle. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum der Herr Jesus sagt, und warum der Paulus das sagt. Habe Acht auf dich selbst. Da merkst du dann was. Und ich sag's mal so, wir müssen lernen, misstrauisch gegen uns selber zu sein. Wir müssen lernen, wenn eine bestimmte Ruhe da ist, mal vorsichtig anzufragen beim Herrn, ist das jetzt die Grabesruhe oder ist die Ruhe in Christus? Der nächste, der Sebulon, ist genauso ein Gesegneter des Herrn, auch von der Rechte geboren. Vielleicht nochmal bis Vers 29 zu Manasse und Ephraim, da steht was ganz Brutales. Wisst ihr, was da einfach steht? Die Alten, die Kananiter, blieben einfach unter ihnen. Und du liest da nichts von Spannungsfeldern. Du siehst hier der ursprüngliche Kampf, wo sie stark geworden sind, wo Israel dann seinen geistlichen Kampf gehabt hat. Da haben sie die Frontpflichtig gemacht, da haben sie die bezwungen. Aber irgendwo sind sie da geblieben. Ich sag's mal so, wenn du die Texte liest, dann hast du fast den Eindruck, sie bleiben unbemerkt da und bleiben als unbemerkte Gefahr, bleiben sie im Reich Gottes, im Volke Gottes. Das ist so was, wo man sich daran gewöhnt hat. Man merkt gar nicht mehr, dass da was Gefährliches ist, nämlich Alte. Kennt ihr die prophetische Stelle aus, ich denke, es ist Jesaja, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo Gott dann einmal darstellt, wie denn das sein wird, wenn einmal Gott zum völligen Sieg kommt, wisst ihr, was dort steht? Kein Kananiter wird mehr im Lande sein. Und was ist hier? Genau das Gegenteil. Die Kananiter sind so normale Begleiter des Reiches Gottes geworden. Das heißt, meine Natur, mein eigenes Wesen, meine eigenen Wege, meine geistliche Unterernährung, das alles ist der Normalzustand. Wenn man jetzt so zu Sebulun geht, der hat wieder eine ganz, ganz andere Ecke von Problemen. Der vertreibt die Bewohner von Kidron nicht. Und von Nahalol oder Nahalal. Schlacht heute etwas, manchmal seltsame Übersetzungen für den Namen. Dieser Sebulon, auch ein gesegneter Mensch, auch jemand, der zu den wirklichen gesegneten Gotteskindern kehrt, der hat ein Problem, der hat bei Kidron versagt dort. Kidron heißt Schloss, verschließen, mit Mauern verschlossener Ort. Wisst ihr, wo bei dem die Alte sitzt? Bei der Absonderung. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wisst ihr, also, ich stehe ja sicher nicht im Verdacht, dass ich mangelnde Radikalität habe vom Charakter her. Es ist immer geistlich, dass man richtig versteht. Es ist nicht immer geistlich, es ist Charaktervorlage. Aber ich habe auch bei mir gemerkt, wie es dir gehen kann, wie bei Sebulon. Wie du dich langsam daran gewöhnen kannst, dass auch andere Linien leben. Das heißt, wie ungeistliche Linien sie ja doch gar nicht so schlimm sind, wie man die einfach leben lassen kann. Das ist eine Form von edler Toleranz.
die hier praktiziert wird. Ich lese uns 2. Korinther 6 ausdrücklich ab, Vers 14. Ziehet nicht im gleichen Joch mit Ungläubigen. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, und rühre kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Wenn wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Es ist ganz einfach, dass man dann zum Beispiel in der Absonderung, in dem Abschließen noch außer, einfach in bestimmten Dingen, die man in der ersten Liebe gemacht hat, einfach gewisse Kompromisse macht. Das heißt, man verändert seine Einstellung. Guckt, es würde, ich sage es einfach einmal praktisch, dass man einen praktischen Bezug sieht. Wir haben uns einmal entschlossen, zum Beispiel mit bestimmten Gruppen nicht zusammenzuarbeiten, weil sie einfach charismatisch sind, weil sie teilweise ungläubige Pfarrer haben. Also einfach mit Gruppen, wo keine Klarheit ist, mit denen nicht zusammenzuarbeiten. Das ist Absonderung. Das ist normal. Wenn wir jetzt plötzlich sagen würden, an einem bestimmten Punkt, ja, wir sehen das, das ist die Schwäche von den Leuten, jetzt schaffen wir halt doch mit ihnen zusammen, wir dienen ja alle den Herrn. Dann genau sind wir bei Kidron. Dann genau passiert das, dass man der Absonderung einfach lässig wird und dann kommt der alte Bewohner raus. Wisst ihr, wo das zum Fallstrick wird? Ich gebe euch mal einen Tipp. Lest mal das Buch Die Brüderbewegung im Dritten Reich. Das ist am Schluss so weggegangen, dass doch Brüder mit Heil Hitler unterschrieben haben. Müsst ihr euch mal vorstellen. So weit ist das gegangen am Schluss. Und es hat ganz harmlos angefangen. Das war immerhin die Brüderbewegung. Erschütternd. Ich war erschüttert, weil ich das Buch gelesen habe. Das heißt, es fängt ganz klein an. Ganz klein. Das merkst du oft gar nicht. Da fangen wir kleine Kompromisse an in geistlichen Bereichen. Ich bin nicht dafür, mit jedem Streit anzufangen. Aber es gibt geistliche Bereiche, die sind glasklar. Da haben wir nichts mit zu tun. Sei immer vorsichtig. Ich würde hemmungslos ihre katholische Kirche predigen, hemmungslos. Ich würde auch eine Fremdologie predigen, wenn die mich liest, sofort. Ist mir doch egal. Wenn ich reingehe, ich hätte keine Angst, dass ich mir da was hole, sondern im Gegenteil. Aber ich würde zum Beispiel nie im Leben, wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, man hat eine Drohung, und weißt du, mein Mann, der ist zwar so, der ist schuckgläubig, aber ist halt nur katholisch, machen wir halt auch mal sowas wie ökumenische Drohung. Wisst ihr, solche Sachen, das ist der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende. Wenn eine Schwester jemand heiratet, der auch bekehrt ist, aber noch in zum Beispiel, ich sag's mal ausdrücklich, in der katholischen Kirche drin ist, und dann sagt man, aber ich wege die Verwandte, jetzt machen wir es halt einfach so, jetzt lassen wir halt die Kinder doch taufen, dass es keinen Streit gibt, oder komm, dann lassen wir sie halt in Religionsunterricht für die Katholiker, und vielleicht erziehen wir sie auch katholisch, dann passiert doch nichts. Das sind so kleine Kompromisse, wo man sagt, der liebe Verwandte will, nochmal, klassisch Kidron. Da ist das Schloss unterlaufen. Und das ist eine Frage der Zeit. Irgendwann zahlen wir den Preis, wenn nämlich die Bombe explodiert. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und da ist Sebulon, ein Gesegneter des Herrn. Doch er sagt, Nahalol oder Nahalol, trifft Trinkgott. Und da ist jetzt was ganz, ganz Einfaches. Dieser Mensch hat auch ein Problem. Wisst ihr welches? Man sagt ja, ein Mensch soll 2 bis 3 Liter Wasser im Tag trinken. Der hat genau das gleiche Problem, es tut fast niemand, der auch nicht, der hat nämlich keinen Durst. Der hat einfach keinen geistlichen Durst. Wisst ihr, warum der keinen geistlichen Durst hat? Das ist ganz einfach. Ihr wisst ja, wie es manche machen, um den Umsatz zu steigern mit Getränke, die versalzen etwas, die Speisen. Das ist ein alter Trick. Sobald du ein bisschen versalzene Speise hast, kriegst du Durst. Soll es in der Welt geben. Es ist ganz einfach. Salz ist ein Bild in der Bibel fürs Gericht und Salz erzeugt Durst. Sobald der Mensch mit sich selber ins eigene Gericht geht, seine eigene Schwäche schonungslos sieht, dann hält er immer weniger für sich und kriegt Durst nach Gott. So wie Christa von Schwieber in ihrer Biografie beschrieben hat, ich hatte Durst nach Gott. Dann kriegst du Durst nach Gott. Und das war genau bei Sebulon. Er hat nicht mehr, ich sag's mal so, er hat letztendlich nicht mehr kämpfen müssen, weil er sich nicht mehr richtig abgesondert hat. Und aus dem Grund hat er auch weniger verbraucht, hat Gott immer weniger gebraucht, hat keinen Durst mehr gehabt nach Gott. Er ist auch mit sich nicht selber ins eigene Gericht gegangen, hat hier nicht Buße tun müssen, es war alles glatt. Und aus dem Grund hat er der Herr nicht gebraucht und hat letztendlich keinen Nachschub gebraucht, er hat keinen Durst gehabt. Jetzt nur Bild aus Esther 1. Und zwar ist das nochmal ganz wichtig. Dort wird ja beschrieben, Esther 1, Vers 8, im Schattenbild, wie im Reiche Gottes, wie es zugeht. Dort heißt es, das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Einzige, wo Gott keinen Druck macht. Wenn jemand nicht Durst hat nach Gott, Gott zwingt niemand. Macht er nicht. Wenn Sünde kommt, macht er Druck. Aber wenn jemand keinen Durst hat, Gott drängt sich nicht auf. Das Problem. Und jetzt einfach einmal hier einen Schnitt, bevor wir zu der Nichtsegenslinie gehen. Ist euch aufgefallen, was bei Manasse, bei Ephraim, bei Sebulon, bei den drei Gesegneten des Herrn, bei den wirklich gesegneten Gotteskindern, die haben alle drei eine Tendenz. Und zwar, da ist die Tendenz, dass sie selber so stark sind, dass sie eigentlich den Herrn gar nicht brauchen. Oder sie brauchen den Herrn weniger. Da ist so eine Stärke da, dass man den Herrn nur am Rande braucht. Und das bewirkt, dass sich drum das Falsche einschleicht und sie letztendlich gefährdet werden, nicht mehr trinken müssen. Gott nicht mehr brauchen, das ist eine Erhabenheit. Da ist man selber stark, da ist man selber groß. Und das Ende vom Lied ist, dass sie langfristig, wenn es dann hart auf hart geht, genauso umkippt wie die böse Stimme. Die sind dann genauso gefährdet. Sie kippen vielleicht nicht so radikal um oder gehen nicht so sehr in die Krise, aber sie gehen genauso rein. Das ist Erfahrung, die Gläubigen gehen genauso in die Krise. Wer da denkt, dass er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Das ist genau das. Hab Acht auf dich selbst. Das heißt, hier haben wir letztendlich das Problem des Hiob, der Selbstgerechtigkeit, der eigene Stärke. Wo man vielleicht im Kopf, mit dem Verstand immer noch bekennt und mit dem Mund bekennt und sagt, oh, ich bin in völliger Abhängigkeit mit dem Herrn. Aber praktisch brauchst du den Herrn nicht. Und das passiert oft bei gesegneten Menschen, die Gott dienen. Weil ihr eigener Charakter so stark ist. Und das ist der Fall, weil die alten Bewohner gehen mit, wisst ihr, wie weit die mitgehen? Genau gehen die so weit mit, bis zur Krise. Und wenn die Krise kommt, dann greifen sie an. Oder nicht? Dramatisch. Dann gehen wir zu Asser. Das ist jetzt die ganz andere Linie. Das sind schon die Gläubigen, die etwas wackeliger sind. Da ist keine große Segenslinie, da ist eher Elend. Sie sind von der Magd geboren. Und jetzt von dem Asser, da steht eigentlich was hochinteressantes geschrieben. Er vertrieb die Bewohner von Akko nicht, auch nicht die Bewohner von Zidon, Achelak, Aksib, Chelka, Afik und Rechok, sondern Asser wohnte unter den Kanaanitern. Und jetzt kommt das Zweite, das sind dann Gläubige, die sehen das Problem vielleicht gar nicht. Die beginnen sich in diesen alten Linien wohlzufühlen. Das heißt, die wohnen da. Und das ist jetzt keine Linie der Stärke, sondern das ist was ganz anderes. Das sind die Leute von Akko. Dort ist dort der Kampf. Akko heißt Krümmung. Krümmung der halbmondförmigen Bucht, so heißt es wörtlich. Krümmung. Das heißt, das sind ganz einfach die Gläubigen, die krumme Wege gehen. Aber es ist fast nicht fassbar, aber es gibt Gläubige, die beginnen in ihrem Alter oft noch krumme Wege zu gehen. Es gibt auch Gläubige, die beginnen schon in jungen Jahren krumme Wege zu gehen. Das ist dramatisch. Sprüche 21, Vers 8, wer schuldbeladen ist, muss krumme Wege gehen. Aber das Gleiche. Er muss krumme Wege gehen. Und bei Asser siehst du was ganz deutlich. Da ist eine mangelnde Reinigung durch Jesu Blut. Und aus dem Grund, weil er es mit der Sünde nicht genau nimmt, geht er krumme Wege. Gott zwingt ihn praktisch sogar, dass rauskommt, dass er krumme Wege geht.
Und diese alten Bewohner, wenn man die nicht vertreibt, wisst ihr, was da passiert? Da wohnt man unter denen, da gewöhnen sich dran. Und dann hast du plötzlich Gläubige, denen du nicht trauen kannst. Gibt es das? Gläubige, denen du nicht trauen kannst? Mir hat mal ein Prediger gesagt, wisst ihr, was der mir gesagt hat? Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Na, der grinst. Also, schön grinst. Freundlich grinst. Hat so richtig schelmisch gelächelt. Wisst ihr, was er dann gesagt hat? Aber, was ist des Kaisers? Dann hat er gelacht. Ich hab schon gewusst, was er meint. Der hat zu Deutsch ganz einfach gemeint. Er entscheidet, wo er ehrlich ist im Finanzamt gegenüber und nicht Gott, nicht der Kaiser entscheidet, sondern er. Er hat sagen wollen, der Kaiser bin ich selber. Und ich entscheide, was der Kaiser kriegt, was er nicht kriegt. Wieso? Das sind so Dinge, wo man als Gläubiger plötzlich krumme Wege geht. Ich darf mal ganz praktisch werden. Du bist gläubig, Mann oder Frau, du hast einen Ehepartner, der nicht gläubig ist und es geht Steuererklärung. Du weißt genau, er betrügt. Du kannst im Endeffekt nur zwei Dinge tun. Entweder vergewaltigst dein Gewissen, oder du zwingst der andere, dass er ehrlich ist. Wenn er sich nicht zwingen lässt, dann würde ich sogar so weit gehen, dass ich sage, okay, machen wir getrennte Kasse, machen wir Güter drin. Gnadenlos. Es gibt hier keine Legitimation für Bibel, dass man hier betrügen darf. Gibt es nicht. Das heißt, man wird dann zum Asser. Man gewöhnt sich gerade krumme Wege zu gehen und irgendwann knallt es. Irgendwann kommt es raus. Sidon. Fischfang. Wenn man krumme Wege geht, fängt man auch keine Fische mehr. Ist immer so. Dann hat man keine missionarische Aktivität. Dann ist man kein Menschenfischer. Der Herr sagt, ich will euch zum Menschenfischer machen. Dann hat man kein Zeugnis nach Hause hin. Wenn du krumme Wege gehst, hast du kein Zeugnis. Und je mehr sich ein Mensch daran gewöhnt, krumme Wege zu gehen, je mehr gewöhnt er sich auch daran, dass er kein Zeugnis hat nach Hause. Wisst ihr, das Schlimme ist, dass der da drin wohnt, dass er sich drin heimisch fühlt, dass das der Normalzustand ist. Das ist die Falle von der alten Bewohner bei diesem Asser. Und dann heißt es bei Achilab, der Bruder der Fettigkeit, wisst ihr, das ist ja der Höhepunkt, dass praktisch dieser Achilab noch satt ist geistlich. Entschuldigung, dieser Asser noch satt ist geistlich, dass der überhaupt nicht dran denkt, dass er noch einen Mangel haben könnte. Das heißt, der kann mit seiner krummen Wege und mit seiner mangelnden Aktivität kann der noch geistlich sehr zufrieden mit sich selber sein. Der ist satt. Das gibt's auch. Wollt ihr wieder was? Habe Acht auf dich selbst. Genau wie das gleiche, die gleiche Ebene. Sein Bruder, oder sagen wir, sein Zwillingsbruder, jetzt in Anführungszeichen, ist der Achsib. Nämlich die Täuschung. Da ist dann letztendlich auch eine mangelnde Wachsamkeit. Wollt ihr, das siehst du richtig im Gläubiger. Krumme Wege, Selbstzufriedenheit, mangelnde Wachsamkeit, keine missionarische Aktivität. Und der nächste, wo er nicht verträgt, ist Schelba, Fettigkeit. Das heißt, das ist sogar Übersättigung. Das sind dann die Leute, wo sagen, ja, es wird immer das Gleiche predigt und es ist auch nichts Neues. Das sind die Leute, die sind satt, denen läuft es den Ohren raus. Die sind zufrieden. Die haben sogar die Nase voll, die wollen gar nicht sagen, ich brauche eine Heilversammlung. Weißt du, ich kenne es ja alles, habe schon so oft gehört, jetzt, ich gehe heute Morgen, bleibe ich lieber im Bett und schlafe aus, das tut mir besser. Typisch. Übersättigt. Das nächste ist Affig. Muss ich auch nicht letztendlich ergreifen, das ist feste Burg. Ich hätte mal lesen, ich habe nur zwei Stellen dran. Letztendlich über das, dass der Herr unser Burg ist, und da ist mangelnder Schutz beim Herrn. Das heißt, die merken gar nicht, dass sie freiwillig sind vom Teufel, seine Tricks, für seine Betrügereien, für seine bösen Wege, und die hat auch mangelnder Schutz beim Herrn. Die sind letztendlich offen, die haben keine Chance. Die sind weit wund geschossen, die sind kurz vom Zusammenbruch und merken es nicht einmal, sind immer noch vollkommen satt und zufrieden. Fällt euch was auf? Wie die positive Stimme und wie die negative Stimme selbe Merkmal haben. Das, was im Noah steht, über den Zeit. Also Lukas 21, Matthäus, Markus, die evangelische Stelle, die hatte Noah da. Das war über Noah, über seine Zeit geschrieben steht, gilt auch hier, sie merkte nichts. Sie merkt alle nichts. Schriftfall. Alle, die man bisher gelesen hat, merken es nicht. Und das ist nämlich das Teuflische, der alte Bewohner, dass du sie nicht merkst. Wie könnte man sie denn merken?
Hebräer 4, Vers 12, indem man mit offenem Herzen sich Gott stellt und sagt, so wie der David betet hat, wenn ich auf bösem Wege bin, Herr, dann zeig es mir. Das heißt, einfach sein Herz öffnet sich im Wort Gottes, stellt, und dann kommt das zweischneidige Schwert und du verbarst es alles. Das war aber nicht beim Manasse, das war halt beim Zebulon, das war halt beim Ephraim, das war halt beim Aser. Bei niemand, die haben alle nichts gemerkt. Das ist ja das Teuflische bei den alten Bewohnern, bei den alten Charakterverlagerungen. Der Aser hatte von Natur aus eine Verlagerung, letztendlich, sagen wir, selbstzufrieden und satt zu sein. Aber guck doch mal, Manasse und Ephraim und die alle, das waren alle bei denen da. Und das Nächste? Der hatte ja so eine Art, ein bisschen krumme Wege zu gehen. Das war nicht schlimm, war nur ein bisschen. Nur, der ging keine 90-Grad-Wege, sondern nur leicht gekrümmte. Und dann kommt die logische Konsequenz. Ich bin immer erschüttert, wie logisch die Bibel ist, auch in ihrer Schattenbildlichkeit. Der letzte Ort, wo es dann kracht, ist Rechob. Das heißt Straße. Wisst ihr, was da für eine Wortwurzel drin ist? Das ist die Wortwurzel von breit sein. Das heißt, der Herr Jesus sagt, es gibt einen schmalen und einen breiten Weg. Und dieser Aser, das ist jetzt das Drama, im Gegensatz zum Manasse, zum Ephraim und zum Zebulon, die auf dem schmalen Weg bleiben, aber nicht merken, dass ihre eigene Kraft ist, geht der Aser, ohne es zu merken, vom schmalen Weg runter und geht mit seiner krummen Wege auf den breiten Weg und geht letztendlich dem Verderber entgegen. Und wie brutal das ist, der merkt nicht einmal was. Der Nächste, der uns begegnet, ist Naphtali. Auch wieder einer von der Magd geboren, kein Mensch, der die Segenslinie hat. Das heißt, Naphtali vertrieb weder die Bewohner von Beth-Schemes noch die Einwohner von Beth-Anath, sondern wohnte unter den Kanaanitern. Merkt ihr was? Der wohnt auch wieder unter den Kanaanitern. Der hat sich da drin festgesetzt. Und der ist im Haus der Sonne. Die Bibel sagt, der Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit, Malachi 3,21. Und dort sitzt die Schiefe sitzt beim Haus der Sonne, wo der Herr Jesus allein meine Gerechtigkeit ist. Das heißt, es ist genau das Gleiche, was er Ephraim und Manasse hatte, bloß ohne Segenslinie. Das heißt, man verlässt sich hier auf seine eigene Gerechtigkeit, nicht auf die Gerechtigkeit des Herrn. Beim Haus der Sonne, wo ich in dem Haus in der Ruhe in Christo, in seiner Gerechtigkeit ruhe sollte, dort sind die Alten. Soll ich mal ehrlich was sagen? Ich habe Phase gehabt, wo ich immer denkt habe, bei dir macht der Herr eine Ausnahme, wenn man glaubt. Ich wirklich glaubt. Immer wenn ich gelesen habe, ohne Ansehen der Person, dann hat sie im Unterbewusstsein gesagt, aber du nicht. Macht doch was. Da ist was. Das liegt im menschlichen Wesen drin, dass man immer denkt, ich nicht. Das ist da genau der Fall. Das heißt, ich muss lernen, meine gesamte Gerechtigkeit auf mein Jesus allein aufzubauen. Dass man sich bewusst ist, dass man selber gar keine Gerechtigkeit hat, dass man absolut in die Hölle fahren würde. Und wenn ich noch so geheiligt lebe, dass ich nur in den Himmel komme wegen dem Blut Jesu. Ich weiß aber, die Biografie mal von der Corrie ten Boom gelesen habe, ich schon mal bekannt sein. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Und in diesem Buch, da ist eine Tante gesagt, die hat auch sehr viele Werke getan im Reich Gottes. Und dann ging es ein Sterben. Der hatte eine Zuckerkrankheit, früher bist du dem gestorben. Und dann wird beschrieben in der Biografie, plötzlich ist etwas Erschütterndes passiert. Da sind die Kinder zu der Tante gekommen und gesagt, du kannst ja ruhig sterben, du tust ja so viel für den Herrn. Und plötzlich heult die Frau los und sagt, es hat überhaupt gar nichts einen Wert, sondern wenn es Blut Jesu nicht wäre, würde es mir alles nichts nützen. Und das ist genau das, wo dieser Naphtali, ich sag's nochmal, ein altes Sitze hat. Da hat er alte Sitze. Da hat er praktisch Einwohner Sitze, die ihm seine eigene Gerechtigkeit nur ein bisschen bringen. Der hat nur Hoffnung, dass die Gerechtigkeit Jesu plus seiner eigenen, weil er ja gar nicht so schlimm ist, dass das reicht. In so kulte Grenzgebiet. Die geht dann teilweise in magische Praktiken. Da wird dann die Grenze überschritten. Da wird die Grenze zum Okkultismus überschritten. Das heißt, wenn der Herr nicht mehr allein ist, plötzlich wird man religiös. Das ist der erste Schritt zur Religion. Und Religion ist immer mystisch, hat immer mit dem Teufel seine Linie zu tun. Und dann wunderst du dich plötzlich zum Beispiel, wisst ihr, dann hast du Missionswerke, die jahrelang, jahrzehntelang das Blut Jesu gepredigt haben, mit einem Schlag haben die einen Meditationsraum. Mit einem Schlag wird hier Tessé, wer der Kapfer abbrennt, wird meditiert, mit einem Schlag, du weißt nicht, wo es herkommt. Wisst ihr, wo das herkommt? Das kommt her, weil das Haus der Sonne einen alten Bewohner hat, wenn man nicht die Gerechtigkeit von Jesu und sein Blut allein will, dann schmeißt mir jede Kerze weg und sagt, was soll das? Meditation bringt gar nichts, das Blut des Lammes ist es, das mich nahe bringt und nicht die Kerze. Ist brutal.
Ich war heute im Laden, ich muss fürs Geschäft, haben wir was gebraucht. Das hat mich beeindruckt. Da war eine Kerze, die brennt 14 Stunden, stand riesengroß dran. 14 Stunden brennt. Und dann kommst du in die Kerzenmystik rein. Ich war jetzt bei der ökumenischen Trauung, das war interessant. Der Evangelische hat die Bibel geschenkt, also ohne Messe, da muss man es richtig verstehen. Der Evangelische hat die Bibel geschenkt, aber gute Nachricht, kann ich vergessen. Aber wisst ihr, was der Katholik geschenkt hat? Eine Kerze. Hat eine Kerze geschenkt. Hat eine wunderbar Licht der Welt und so, kann man schön drum umschwätzen. Aber das Problem ist einfach das, wenn die Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus, nicht allein meine Gerechtigkeit ist, dann werde ich, ob ich will oder nicht, religiös werden, werde in die Mystik hineingehen und werde im Götzendienst letztendlich vielleicht sogar im okkulten Grenzgebiet, werde ich landen. Merkt ihr was? Naphtali merkt nichts. Asser merkt nichts, Manasse merkt nichts, Sebulon merkt nichts und Ephraim merkt nichts. Und das Problem ist, dass diese alten Bewohner im Prinzip ihre Charakterveranlagung entsprechen und die merken nichts. Die merken nichts. Und drum heißt es, habe Acht auf dich selbst. Jetzt kommen wir zum Schlimmsten. Dann. Von dann steht geschrieben, und zwar, die Amoriter drängten die Kinder dann auf das Gebirge zurück und ließen sie nicht in die Ebene herabkommen. Und Amoriter heißt übersetzt Bewohner der Höhen, Bewohner der Berge. Jetzt könnte man ja auf den ersten Blick, könnte man meinen, die Höhe ist die Stätte der Offenbarung Gottes, könnte man ja meinen. Aber diese Höhe war, aber die Berge, die hier gemeint sind, sind nicht die geistlichen Berge, sondern das sind die Höhe der Amoriter. Das sind letztendlich, das sind die Höhen, die Städte des Götzendienstes. Das heißt zu Deutsch, da sind die Bewohner so stark bei Dan, dass die letztendlich diesen Dan, diesen Gläubiger in Götzendienst so reingedrängt haben, die lassen nicht mehr raus. Das heißt, hier haben wir jetzt plötzlich das Problem einer Bindung. Eine echte Bindung, die geschieht. Wo diese alte Bewohner plötzlich so stark werden, dass der nicht einmal mehr Macht über die hat. Festungen, wisst ihr, wo die sind, die Festungen? Diese gewaltige Angriffspotenziale, die steht in 2. Korinther 10, Abvers 4. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, fällt euch auf Höhen, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Jeder Götzendienst fängt an, ihre falsche Vorstellung im Hirn. Ist klar. Es hat noch niemand Götzendienst begonnen, der hat nicht schlagartig aus heiterem Himmel Götzendienst begonnen, sondern der hat in seinem Hirn hat er begonnen, vom Wort Gottes abzuweichen. Müssen wir Kirchengeschichte lesen. Ich hab mal geguckt, wie der Maria-Kult, ich bin eigentlich eher zufällig draufgestoßen, der Maria-Kult ist entstanden, als die Urgemeinde praktisch nicht mehr eine saubere Lehre über Gott hatte, sondern indem hier dann so eine Art Mystiker, mit dem er dann mystische Linie aufkommen hat lassen, und prompt kam der Maria-Kult. Und das ist das Verrückte in diesen Dingen, dass diese Götzendiener, diese Bergbewohner, wenn du im Kopf beginnst, von der Schrift abzuweichen, dann dringen dich diese alten Bewohner, deine alte Veranlagung, deine religiöse Veranlagung, dringen dich in Götzendienst hinein und da kannst du dann sehen, da steckst du so drin, da kommst du nicht mehr raus. Kommst du nicht mehr raus. Ist brutal. Aber habt ihr wieder was gemerkt? Es hat alles mit den eigenen Veranlagungen zu tun. bei aller diesen Gruppe von Gläubigen. Es hat nichts mit Sünde zu tun, mit Vertrauen, sondern es ist die eigene Veranlagung, die man nicht erkennt, wo man nicht wachsam ist und die einen ins Elend bringt. Herr Heeres ist der nächste Ort. Hitze. Die Hitze der Anfechtung, der geistliche Kampf, dort letztendlich, wo die Sonne brennt, wo er ausgelaugt wird, dort sitzt der Nächste. Ein Mensch, der zum Beispiel teilweise mit geistlicher Waffe kämpft und teilweise mit mystischen Waffen, mit diesen Waffen der Verführung, der wird in der Hitze des Alltags nicht bestehen, der regt sich auf, der macht sich weh. Der macht sich kaputt, ist eine Frage der Zeit. Nur eine Frage der Zeit, der geht kaputt. Und dann werden diese Mächte, diese Bewohner der Höhen, diese Finsternismächte, werden den immer mehr in die Mystik hineintreiben. Am Schluss wird der drin aufblühen. Da wird er Friede finden. Da wird er gefühlsmäßig, wird er letztendlich zufriedengestellt werden. Er merkt gar nicht mehr, dass er nicht mehr Gott dient, sondern Teufel. Wisst ihr, wenn ich zu jemandem komme, lege ihm die Bibel auf den Tisch und sage, hier, es steht geschrieben. Und er sagt, ja, natürlich, ja, aber. Das ist schon passiert. Schon passiert. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben mir klipp und klar gesagt, du hast völlig recht von der Bibel her, aber ich hatte Begegnung mit dem Herrn und mein Gefühl und ich im Herzen und überhaupt, und so, was soll denn das? Wenn ihr wisst, was ich im Herzen habe. Ich habe die heiligsten Gefühle und die unheiligsten völlig durcheinander. Wenn ich nach meinem Gefühl gäbe, wäre ich in keinster Weise geeignet für Gemeindearbeit. Ich wäre alle 5 Minuten anders. Das ist brutal. Wenn ich eine Woche lang bloß 4,5 Stunden schlafe oder 5, und am Samstag schlafe ich dann 10, 15 auf einmal, das kann passieren, das ist so wie ein Nachholer, dann war ich auf, dann habe ich keinen Kopf mehr. Das ist dann Bienenhaus. Was denkt ihr, was ich dann für Gefühle habe? Wisst ihr, und auf das kannst du nicht bauen. Dann würde ich sagen, jetzt bin ich nicht in Ordnung mit Gott. Sag doch mal, wo ich dann normal bin, wo alles, dann bin ich wieder in Ordnung mit Gott, aufs Gefühlsleben. Es ist einfach so, das muss man ganz nüchtern sagen, in der Hitze des Alltags geht es nicht nach Gefühl, nicht nach Mystik, sondern nach dem Wort Gottes. Da muss man nüchtern sein. Und da kommt nämlich Ayalo und die Hirschaue. Da ist wieder dieses mangelnde Trinken. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer von dieser Quelle trinken wird, von diesem Brunnen trinken wird, wird eine Quelle in ihm werden, die ins ewige Leben fließt. Das ist der Mangel im Trinken. Wisst ihr, warum der nicht trinkt? Ist euch das klar? Ich weiß, ob er das beobachtet hat. Warum trinkt Manasse nicht? Weil er kein Bedürfnis hat, er ruht in sich selber. Warum trinkt Ephraim nicht? Genau dasselbe, der ruht in sich selber. Warum trinkt letztendlich der Sebulon nicht? Er hat kein Bedürfnis. Warum trinkt Asser nicht? Asser ist so raffiniert und so schleudert Gott seine eigenen Wege, da braucht der Herr nicht, da braucht keine Zufuhr vom Herrn. Naphtali, warum trinkt der nicht? Der hat mystische Linie, der ist zufrieden mit seiner Mystik, der braucht der Herr auch nicht. Ich denke, was aufgefallen, alle diese Stämme und alle diese Linie, die jetzt kommen, haben ein Merkmal, sie brauchen den Herrn nicht, und das ist die Falle. Und alle diese alten Bewohner haben letztendlich ein Merkmal, du brauchst den Herrn nicht, du bist selber groß genug und selber stark. Wisst ihr was? Dann passiert, dann kommt Saalbim. Und Saalbim heißt der Ort der Füchse, die kleine Sünde. Wenn man den Herr nicht mehr braucht, wenn man letztendlich in der Mystik sitzt, dann kommen plötzlich kleine Sünden. Und dann ist Sünde nicht mehr Sünde, sondern ist Sünde harmlos. Da wird die Sünde verharmlos und da kommen die kleinen Füchse und zerstören der Weinberg, zerstören die geistliche Arbeit. Und dann wunderst du dich plötzlich, wenn du ihm dann jemand hast, der letztendlich dann sogar in der Aufzählung, in der Offenbarung aus den Stämmen Israels gestrichen ist. Ein Stamm, von dem ich persönlich glaube, dass der Antichrist hervorbringt, der alles übel verkörpert, was in der Schrift gibt. Und trotzdem hat einer der große Arbeiter Gottes war vom Stamm Dan. Das war die bloß Fluchlinie, das war vermischt. Aber dieser Dan ist ein Elend. Und zwar, der ist dann von den Höhen so gefangen gehalten. Und das kann zur Sucht werden.
Zu mir hat meine Schwester gesagt, sie kann nicht schlafen. Das kenne ich nicht, weil ich habe das andere Problem. Ich kann nicht aufwachen. Also ich schlafe. Also ich habe da oft mangelndes Verständnis, weil ich habe kein Schlafproblem. Dann sage ich, ja, warum kannst du nicht schlafen? Ich frage dann immer ein bisschen dumm. Dann sagt sie, sie muss aufstehen. Dann sage ich, warum musst du aufstehen? Sie muss aufstehen und nachts um 12 der Herrn anbeten. Wieso das war? Das Letzte, was man eigentlich denkt hat, was eine natürliche Anbetung war, war schon zwanghaft. Die hat mystische Zwänge gehabt. Die hat geglaubt, dass sie vor Gott bloß angenehm ist, wenn sie letztendlich am Nacht aufsteht und den Herrn anbetet. So wie komisch. Die lese dann vielleicht in der Bibel, ich will den Herrn preisen 7-mal, auch mitten in der Nacht. Die lese das. Der Teufel macht sie verrückt mit der Bibelstelle und plötzlich denkt sie, au, jetzt mache ich das auch. Und dann fangen sie an, 7-mal in der Nacht den Wecker zu stellen. Gibt's alles. Steht auf, betet der Herr an, kommt in eine mystische Linie, ein Glaube, das ist. Und dann kommen nüchterne Gläubige, sind einmal zu mir gekommen, die ich für einigermaßen normal gehalten habe, haben mit verklärter Auge vom Nikolaus von der Flüh erzählt, der nur von der Hostie gelebt hat. Und ich sage, was soll das? Wisst ihr, so weit kommst du dann. Das stand zu Ende. Und ihr werdet nur sehen, wir werden auf dann noch stoßen. Wisst ihr, wo wir auf dann stoßen? Am Schluss von dem Buch im Radikalabfall. Im offenen Stabfall, den du dir vorstellen kannst. Und dort kommt der Antichrist her. Tief überzeugt. Aber Gott gibt dir Hoffnung. Jetzt guck dir mal her, was am Schluss kommt. Am Schluss kommt nochmal Josef. Josef. Das heißt, der Gläubige, der in der Gemeinde mitkämpft, der integriert ist, der Gemeinde baut, das Haus Gottes baut, der hat im Gegensatz zu den anderen, hat er wenigstens noch einen Teilsieg. Wenigstens einen Teilsieg. Dort heißt es, aber die Hand des Hauses Josef wurde ihnen zu schwer und sie wurden fronpflichtig. Er kriegt sie nicht raustrieben. Kriegt er nicht, schafft er mit. Aber wenigstens kriegt er einen Teilsieg. Und das ist der Grund, warum wir in der Gemeinde als Gläubige zusammenhelfen müssen, um miteinander uns gegenseitig zu ermahnen, im Sinne von, und ermahne, das Wort muss ich erklären, es gibt drei Linien beim Ermahnen. Parakaleo bedeutet, wenn du heute ermahnen sagst, dann mache ich mir immer bloß verwarnen, ist falsch. Also es gibt drei Linien. Ermahne heißt Parakaleo, jemand zusprechen wie der Heilige Geist. Das heißt, du gehst zu jemand und tröstest ihn. Gleichzeitig heißt es aber auch, es lebt jemand in Sünde, dann gehst du hin und verbannst ihn. Das gehört genauso dazu. Und das Dritte, das heißt vor Nos, du redest ihm vom Verstand her ins Gewissen, auch wenn er in Sünde lebt. Und die drei Linien, die haben wir. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass man zur Josefsgemeinde gehört, dass man zu der Gemeinde Jesu Christi gehört, sich gegenseitig Handreichung tut. Wenn ich jetzt plötzlich sehe, ich habe hier einen Bruder oder eine Schwester, der ist so ein richtiger Manasse. Der ist von Natur aus so ein richtig gefestigt. Da kommt man im geistlichen Bereich auf die Ruhe in Christo zu reden. Und sagt, der ruhige Problem, ich ruhe. Da darf man schon mal den Mut haben, dem zu sagen, du, mit deinem Charakter, da wundert es mich, dass du ruhst. Du wirst überall Ruhe. Ist deine Ruhe echt oder ist dein Charakter? Ist dein Phlegma, das dir den Frieden vermittelt oder der Herr? Das ist nicht böse, wenn man so fragt. Das ist seelsorgerlich. Genauso muss Ephraim fragen, warum hast du denn keinen Durst? Du verhungerst. Du hast keinen Hunger, keinen Durst. Ja, warum hast du keinen Zug? Warum hast du keinen Zug nach dem Wort Gottes? Wenn jemand sagt, aber weißt du, ist für mich nicht so wichtig. Wir sagen, wenn du keinen Hunger und keinen Durst hast, stimmt was nicht. Das nächste, bei Sebulon muss man wieder sagen, du hast vielleicht Hunger, aber keinen Durst. Du trinkst nicht, du sonderst dich nicht ab, weißt du los. Genauso bei Maser, hör auf mit deinen krummen Wege zu gehen. Bei Naftali. Immer wieder, gleich wie bei mir. Du bist nicht gerecht, das muss man den Leuten manchmal sagen. Du nicht! Wisst ihr, das muss man mal einem Gläubigen sagen, wenn irgendwas passiert in der Welt, wenn sie empört sind, muss man mit den Augen gucken und sagen, ist dir das klar, dass dir das auch passieren kann? Muss man die Augen angucken, was dann passiert? Da merkst du sofort die Empörung, die durchbricht. Ich doch nicht.
Ist normal.
Du musst sagen, auch du. Dir kann es genauso passieren.
Und dann hebe das Elend dann,
dass die Mystik und dass diese Okkultlinie so überhand nehmen, die Religion im Leben eines Gläubigen, dass er nicht mal mehr was merkt. Warum glaubt ihr, warum wir zum Beispiel bei der Taufe die Geschwister zuerst aufschreiben lassen auf einem Blatt Papier, wie sie sich bekehrt haben? Das hat den Grund, weil wenn sie es erzählen müssen, sind sie meistens so aufgeregt, dass sie nicht richtig erzählen können. Das ist normal. Aber dass sie in aller Ruhe überlegen können, wie sie zum Glauben kommen. Und wir lesen das ganz genau durch, wie jemand zum Glauben kam, um zu gucken. Ich gucke da schon, ob da eine mystische Linie ist. Und frage, ja, wo war denn Bekehrung? Wo war es denn? Wo habe ich mich als Sünder erkannt, habe der Heiland braucht? Wo habe ich ihn braucht? Und dann eben Josef, obwohl die Gemeinde sich gegenseitig die Handreichung tut, trotzdem nur ein Teil sieht, ist bedauerlich. Ist äußerst bedauerlich. Ich möchte nochmal betonen, vor Gott her, könntest du eigentlich drüber schreiben über dieses Kapitel, habe Acht auf dich selbst. Man passt nicht auf sich selber auf und hat einen mangelnden Sieg. Und dann am Schluss, dort heißt es, das Einflussgebiet der Amoriter, dieser Bewohner der Höhen, das heißt die offiziell religiöse Linie, die geht hier zu der Gläubigerei, vom Skorpione steig. Skorpione steht für Finsternis. Ich habe dir Macht gegeben, auf Schlange und Skorpione zu treten, das steht für Finsternis. Das heißt, mangelnde Vorsicht gegen Finsternis bis nach Sela. Halt in der Schwebe, Hause zur Höhe, aufwärts kommt der Hochmut. Das ist keine Frage. Und das ist etwas, das habe ich auch lernen müssen über die Jahre. Götzendienst, Höhendienst, Religiosität, Mystik, mangelnde Vorsicht gegen Finsternis und Hochmut sind Zwillingsgeschwister, die gehören zusammen. Und dann am Schluss, dann bist du erledigt. Wenn man da drin ist, da kann man nur noch das später, was 2. Timotheus 2, 24 steht, Herr, erbarme dich, dass der oder die aus dem Fallstrick des Teufels herauskommt. Und jetzt kommt eben das Schlimme. Wisst ihr, was das Schlimme in dem Kapitel ist? Wenn du das so langsam durchliest, ist das schlimm. Auf den ersten Blick hast du sogar den Eindruck, es ist positiv, wenn die ja die alten Bewohner im Griff haben. Aber das genau war die Falle. Die haben letztendlich mit ihrem alten Wesen die noch im Griff gehabt. Außer dann, da ist dann ausgebrochen. Wisst ihr, das ist der Punkt, wo wir als Gläubige aufpassen müssen, wo wir nämlich glauben, dass wir alles im Griff haben, müssen wir sehr aufpassen, ob wir es wirklich im Griff haben. Oder ob dann, wenn die Krise in unserem Leben kommt, ob dann die bitterböse Überraschung kommt, wo es plötzlich der Schlag tut und ich sitze da und weiß man nicht mehr aus noch heim. Und dazu zwei entscheidende Bibelstellen. 2. Korinther 4, 16. Darum werden wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das gilt 5, Vers 17 zu. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wisst ihr, und das ist das Geheimnis, was bei allen diesen Stämmen, alle Stämme Israels, die hier genannt sind, hat einen Mangel. Die hatten keine laufende Erneuerung. Hätte die eine laufende Erneuerung vom Herrn gehabt, dann hätte Manasse gemerkt, dass er Ruhe hat, die nicht vor Gott ist, sondern vor sich selber. Ephraim hat gemerkt, dass es bei ihm zum langsamen Verhungern führt. Sebulon hat gemerkt, dass es bei ihm zum langsamen Verdursten führt, geistlich. Aser hat gemerkt, dass er letztendlich bereits in der Sünde lebt, krumme Wege geht. Naphtali hat gemerkt, dass er Götzendienst betreibt. Dan hat gemerkt, dass er dem Teufel in die Falle gegangen ist und bereits ein Mystiker war. Und Josef hat gemerkt, dass er mit einem Teilsieg auf Dauer nicht überleben kann. Und das alles nur, weil sie nicht gewacht haben und sich nicht laufend erneuern haben. Sie haben sich nicht erneuert, geistlich, und das Geheimnis. Bis er weit kommt, ist eigentlich schade, dass wir jetzt aufhören. Das müssen wir weitermachen. Das machen wir nach dem Urlaub. So Gott will. Es kommt Kapitel 2, Vers 1. Mittendrin, wenn der Gläubige in diesem Dreck steckt, ich lasse mal als Vorschau, dann kommt der Engel des Herrn, der Herr Jesus, von Gilgal, von Golgatha her und geht nach Bochim, zum Ort der Weinenden. Sobald die Gläubigen beginnen, drüber zu weinen, sobald die Gläubigen Buße tun, merken, dass sie da drin stecken, bricht der Engel des Herrn auf. Von Golgatha kommt der Herr Jesus und Gott den Gläubigen entgegen und dann begegnet er ihnen von Neuem. Und dann geht es vorwärts geistlich. Dann kommt letztendlich wieder Sieg zurück ins Leben dieser Gläubigen. Was mir ganz wichtig ist vom heutigen Abend her, es sieht nach außen hin aus wie Sieg. Es sieht aus wie ein Beherrscher des Gegners. In Wirklichkeit hat mich der Teufel durch eine List getäuscht, dass ich glaube, es ist Sieg und es ist gar keiner. Sondern es ist ihm gelungen, mir alte Bewohner praktisch zu lassen. Und diese alten Bewohner, diese alten Charaktereigenschaften werden mir das Genick brechen, geistlich. Ich muss nur Zeit drüber laufen. Irgendwann kommt die Falle. Und rauskommen tun wir nur, wenn man zum Ort der Weinenden geht. Beginnt praktisch Buße zu tun und dann kommt der Engel so. Wenn man sich Tag für Tag erneuern lässt, wenn man vom Herrn liegt und den Herrn braucht. Im Prinzip musst du morgens in den Spiegel gucken und dir sagen, brauche ich heute Herrn. Und an dem Tag, wo du sagst, ich brauche nicht, das ist schon passiert. Das heißt, dauernde Kontrolle über das Verhältnis von mir zum Herrn. Das ist letztendlich, was die Lehre aus diesem Stück hier ist. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass wir wahre Rebe am wahren Weinstock, am Leib Jesu Christi sein durftet, dass du uns versetzt hast in das Reich des Sohnes deiner Liebe und der Jesus, dass du uns wieder geboren hast zur lebendigen Hoffnung, dass wir gerettet sind, abgewaschen in deinem Blut. Und du siehst den Kampf auch mit unserer eigenen Natur. Ich einfach bitte, dass du uns geöffnete Augen gibst, dass wir sehen, wo wir, so wie Manasse, Ephraim und Zebulon, obwohl wir dir im Säge dienen möchtet, wenn wir hier in eine Falle gehen können, indem wir seinen eigenen Charakter mit deiner Segenslinie verwechseln. Gib uns einfach Gnade, völlig abhängig wie die kleinen Kinder von dir zu sein. Dass wirklich, so wie es geschrieben steht, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dass wir wirklich kindlich dich brauchen, Tag für Tag, dass wir täglich erneuert werden, im inneren Menschen, im Geist. Und so in der Abhängigkeit bleibt, um hier die alten Bewohner auszurotten mit Stumpf und Stiel. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.